Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Mir gegenüber sitzt Günther Freudling, Schmied aus Bayern, genauer gesagt aus dem Allgäu und ein richtig begeisterter Schmied. Ich habe ihn heute beobachtet, wie er mehrere Pferde beschlagen hat, versorgt hat. Und da habe ich gesagt, wir müssen einen Podcast machen. Ich muss wissen, wer ist Günther Freudling? Wer ist es?
Also ich bin Günther Freudling, ich komme aus dem Allgäu, aus Kempten genau gesagt. Bin 52 Jahre alt und bin einfach mein ganzes Leben lang mit Pferden unterwegs. Faszinierend tun mich die Pferde schon, seit ich ein kleines Kind bin.
Und wann kam die Idee, Schmied zu werden?
Das kam eigentlich, als ich mit 12 zum Reiten angefangen habe. Habe ich dann gesehen, wie die Schmiede immer kamen und was sie ja so gemacht haben. Und dann durfte ich damals aufheben. Das hat man damals so zu zweit gemacht. Und dann kam ich davon eigentlich nicht mehr los. Das habe ich dann ganz lang nebenzu gemacht, nach der Schule und so weiter. Und Anfang 20 hatte ich dann die Möglichkeit, dass mir einer gefragt hat, ob ich nicht bei ihm Hufschmied werden will. Das war nicht so einfach, einen Praktikumsplatz zu kriegen. Das ist eines der Probleme in der Hufschmiedeausbildung, denke ich. Und das war dann die Chance, dass ich meinen Traum zum Beruf machen konnte oder meinen Lebenstraum erfüllen konnte.
Hast du denn, bevor du diesen Lebenstraum dir erfüllen konntest, hast du noch was anderes gelernt?
Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht. Also als ich von der Schule raus bin, war zuvor nur Molkereifachmann, also ganz was anderes. Konnte aber während der Schichtschafferei und so weiter einfach immer viel reiten, immer viel mit den Schmieden mitfahren. Und einfach die ganze Zeit bei den Pferden, wenn ich nicht beim Arbeiten war zu dieser Zeit. Genau. Aber das hat mir halt, ich habe es gemacht, aber es hat mich nie erfüllt.
Wenn du denen, die den Podcast sich jetzt anhören, erklärst, was ist das Faszinierende am Beruf des Schmiedes?
Das Faszinierende sind einfach die Pferde. Die Pferde, diese wahnsinnigen, schönen, tollen, also Pferde, die faszinieren auch einfach jeden. Und wenn du diesen Virus hast, dass die große Leidenschaft ist, dann ist es halt eine unheimliche Möglichkeit, immer bei den Pferden zu sein und immer was Gutes für die Pferde zu tun. Du hast mit dieser wahnsinnigen Dynamik, mit diesen Übersetzungen, mit der Mechanik, mit der gesunden Haltung zu tun. Und das ist einfach eine wunderbare Sache, bei den Pferden zu sein. Ja, wenn man nicht reiten will, beruflich.
War das mein Ziel, zu reiten beruflich auszubilden? Oder warst du immer schon mehr an den Hufen interessiert der Pferde?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich wollte eigentlich Reiter werden. Also als ich mit 12 angefangen habe zum Reiten, und dann war mir klar, ich will nicht mehr runter von den Tieren. Aber das war dann ausbildungstechnisch für uns zu dieser Zeit nicht möglich. War ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann ist halt was anderes und kann ich nebenzu reiten. Aber wie gesagt, erfüllt hat mich das nie. Und ich wusste genau, da muss ich irgendwie wegkommen von dieser Sache. Und zum Reiten, da war ich wohl nicht gut genug. Und beschlagen, das hat dann besser funktioniert.
Sehr gut. Ja. Wie sieht denn die Ausbildung für einen Schmied aus? Du hast gesagt, du hast mit einem Praktikum angefangen. Inzwischen bist du ein gern gesehener, ein viel beschäftigter Schmied, weit über das Allgäu hinaus. Aber um dahin zu kommen, lagen ja viele, viele Jahre dazwischen. Du hast Praktika gemacht, du hast Prüfungen abgelegt, du bist immer wieder zur Fortbildung gegangen, hast du mir gestern Abend gesagt. Ja. Was muss man tun, um ein Schmied zu werden, deiner Güte?
Viel beschlagen, das ist mal das Wichtigste. Aber tatsächlich habe ich dann dieses Praktikum angefangen. Das ging über gut 2 Jahre. Da war ich jeden Tag in der Ausbildung bei meinem Lehrmeister. Und nach diesen 2 Jahren, wenn man die Praktikumszeit erfüllt hat, dann geht man auf die Hufbeschlagschule. Zu meiner Zeit war das in Schweiganger. Da war ich dann 4 Monate und habe das dann abgeschlossen als staatlich anerkannter Hufbeschlagschmied. Von dem Moment an habe ich mich selbstständig gemacht und war dann einfach unheimlich viel auf Lehrgängen unterwegs, national, international, einfach um die Besten zu sehen, zu treffen und von denen viel zu lernen. Das war damals in den Kinderschuhen, Ende der 90er Jahre, ging das richtig los mit ganz vielen Fortbildungen überall. Und die guten Leute, die haben alle Lust, einem das ganze Wissen weiterzugeben. Das ist ja das Schöne in dem Beruf. Keiner macht ein Geheimnis draus, jeder erzählt dir alles gerne freiwillig, ist hochmotiviert und will einfach haben, dass die Jungen auch was lernen. Und das ist heute immer noch so. Das ist das ganz Tolle dran. Also wenn jemand kommt und sagt, kann ich bei dir mitfahren? Für eine kurze Zeit oder so, da sagt wohl jeder ja. Die das schon länger machen, weil jeder froh ist, wenn es den Pferden besser geht. Ja, weil jeder, die einfach haben will, dass das dieser Beruf da ein gutes Licht hat. Ja.
Wie hat man sich denn dich als Schmied vorzustellen? Fährst du mit einem Helfer los? Fährst du mit einem ganzen Team los? Bist du eine One-Man-Show?
Ja, das ist tatsächlich die One-Man-Show. Die mache ich seit 29 Jahren jetzt. Ich fahre allein zum Pferd. Ich hole die Pferde oftmals aus der Box raus, beschlag die und bringe die wieder zurück. Habe keinen Helfer, habe keinen Aufheber, habe niemanden, der mir Eisen runtermacht oder zunietet. Ich mache tatsächlich jeden Arbeitsvorgang selber. Und das schon immer. Und ich habe da an jedem auch meinen Spaß dran. Ja, weil das ist einfach, kein Arbeitsvorgang ist unwichtig. Das Eisen runtermachen ist es genauso wichtig wie das Aufbrennen, das Ausschneiden oder zum Schluss das Vernieten, meiner Meinung nach. Okay.
Wenn du daran denkst, deine Ausbildung hat vor über 30 Jahren begonnen mit dem Praktikum, inzwischen bist du lange selbstständig. Was hat sich verändert im Beruf? Was hat sich verändert beim Beschlag? Was hat sich verändert bei der Haltung? Alles ums Thema Eisen oder auch Nicht-Eisen.
Also ich finde, man ist viel bewusster mit den Pferden jetzt. Man geht viel auch liebevoller mit den Pferden um. Die Besitzer, die sind... Ja, die haben alle diesen Virus, oder meine Kunden, die haben den Virus, die sind leidenschaftliche Pferdeleute, die wollen alle nur haben, dass es den Pferden am besten geht. Dann heutzutage mit dem Internet und die Leute kennen auf der ganzen Welt alle verschiedenen Methoden, wie man pferdegerecht arbeiten kann, sagen wir. Egal, ob die es nur verladen wollen oder spazieren gehen oder eben der ganz große Sport. Man ist einfach viel, viel pferdefreundlicher geworden. Und das ist beim Beschlagen auch ein Riesenthema, weil ich habe eigentlich überhaupt keine komischen Pferde. Das macht einfach immer nur Spaß. Die sind einfach immer brav. Und wenn ich heute einen Fohlen habe und das kommt zum ersten Mal, das macht keinen Ärger. Es gibt es nicht mehr wie früher, dass man gesagt hat, du musst 10 Fohlen ausschneiden und das haben die Angst davor gehabt. Also die Besitzer. Und das ist heute überhaupt kein Thema mehr, weil der Umgang mit den Pferden, der ist einfach viel, viel besser geworden.
Und was ist das? Liegt es daran, dass die sich mehr mit den Pferden beschäftigen, die Menschen, gerade beim Stichwort Fohlen, dass sie früh an das Halfter gewöhnt werden, früh daran geführt werden, geführt zu werden, Hufe hochheben, Hufe auskratzen. Was ist dann der Grund? Was glaubst du? Warum sind die Pferde so freundlicher, so einfacher für dich im Handling?
Also teilweise ist natürlich sicher der viele Umgang bei solchen Kunden, die diese Zeit haben. Aber wenn jetzt heute einer weniger Zeit hat, was ja auch sein kann, wenn es ein größerer Züchter ist, der hat 10 Fohlen, dann sage ich immer besser gar nichts machen. Und an dem Tag, wo dann das erste Mal ausschneiden oder das dritte Mal, dann ist es einfach schön, wenn man mit den Pferden pferdegerechter umgeht. Und das ist dann unser Job als Hufschmied. Dass man dann nicht keinen Zeitdruck hat, dass man sie nicht in irgendeine Ecke quetscht, dass man nicht dass man auf die Balance schaut. Die Pferde müssen immer in Balance sein, wenn man sie aufheben möchte. Man muss auf jedes Einzelne zugehen. Ist es ein ängstlicher Typ, ist es ein frecher Typ? Wo mache ich's? Ja, also nicht rausholen, ums Eck gehen, anbinden, funktioniert nie. Ja, sondern einfach auf die einzelnen Pferde viel besser eingehen. Und das ist dann beide Sachen. Also halterbedingt, besitzerbedingt und aber natürlich auch schmiedebedingt. Dann die Schmiedesache.
Und wenn ich an das Material denke, was du heute verwendet, ist es mehr oder weniger dasselbe, was du verwendet hast, das gleiche vor 30 Jahren? Oder hast du andere Materialien, hast du andere Formen zu beschlagen oder auch nicht zu beschlagen?
Ja, also das meiste ist auf jeden Fall das Hufeisen, ganz klar. Mit dem Aluminium oder Kunststoff kennt man sich jetzt mittlerweile viel besser aus. Es gibt super gute Alternativen, ganz klare Sache. Das war halt früher in den Kinderschuhen, da gab es das noch nicht so lange oder noch viel weniger. Drum, wenn man es heute benutzt, funktioniert es hervorragend. Und die Barfußgeherei ist natürlich vom Prinzip her immer wohl das Ideal. Ganz klare Sache, weil es das Natürlichste ist. Ja? Kein Gewicht dazu kommt. Ja? Ist aber jetzt speziell in Bayern, also im Allgäu, bei den Bodenverhältnissen halt meistens gar nicht möglich. Und die einzelnen Sportarten, ich habe vor allem viele Distanzpferde beschlagen, absolut ist das nicht möglich, sage ich jetzt mal. Ja? Ja.
Und im Springsport. Wir haben Top-Leistungen, wir haben Olympiasieger, die ohne Eisen reiten, andere, die große Preise gewinnen, auf Sandböden natürlich, die immer wieder ja, darauf hinweisen, es geht sogar schneller, ohne Eisen zu reiten. Man kann im Stechen 1-2 Sekunden schneller reiten, wenn man keine Eisen hat. Ist das ein Thema, mit dem ihr Schmiede euch beschäftigt in Fortbildungen, in Fachmagazinen und so weiter?
Auf jeden Fall, das ist momentan das heißeste Eisen sozusagen. Eisen rauf oder Eisen runter oder barfuß lassen natürlich, ja, genau wie du gerade ansprichst, ja. Springtechnisch, sage ich jetzt mal, habe ich beschlagfast keine Springpferde mehr, deswegen kann ich das ja gar nicht sagen. Aber die Voraussetzungen sind halt, sage ich mal, schwieriger zum Erfüllen. Also sprich die Haltungsbedingungen dann, die Wege zu den Turnier- oder zu den Reitplätzen untertags, die müssen halt dann dementsprechend angepasst sein. Dann sieht man ja, wer heilt, hat recht. Also sprich, wer gewinnt, hat recht. Dann ist es möglich. Im Trabrennsport gibt es schon lange, dass sie auf die Eisenformrennen runterreißen und dann gewinnen die. Und deswegen hat es ja auch funktioniert. Also probieren.
Welche Tipps gibst du den Pferdebesitzern? Stichwort Hufpflege, Umgang mit Pferden. Was sind da deine Erfahrungen? Was kann ein Besitzer machen, damit er ein gesundes Pferd hat? Denn ein gesunder Huf ist ja eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Pferd.
Also selber machen kann natürlich schauen, dass die Hufpflege auf jeden Fall gemacht wird. Gucken, sind Steine drunter? Wenn sie barfuß sind, die kleinen Steinchen rauskratzen. Auf die Wege achten, natürlich, ja. Wenn mal eine Strahlfolie drin ist oder wenn man ein Pferd kauft und das hat es, dranbleiben, dann geht es auch weg. Und natürlich dann dem Schmied ein bisschen auf die Finger schauen, ob der sich darum kümmert, dass das ausgeschnitten wird. Beschäftigt er sich mit dem Thema? Nimmt er das ernst? Dass er sieht, er hat auch den richtigen Hufschmied. Also der Schmied an den Hufen ist eine ganz entscheidende Rolle, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja.
Ich höre immer wieder, dass viele Probleme haben, überhaupt Schmiede zu kriegen. Die sind froh, wenn sie einen haben, hoffentlich natürlich einen guten, aber sie haben gar keine Chance, wenn der mal nicht kommt, eine Alternative zu haben. Was wird gemacht in eurem Beruf, dass es genügend Nachwuchs gibt in Zukunft und jetzt vielleicht schon genügend Kollegen begeistert sind, diesen Beruf ja zu erlernen, beziehungsweise weitere Menschen zu begeistern, die jetzt wirklich rangehen und für die Pferdebesitzer die Pferde versorgen. Gibt es da was? Gibt es da Maßnahmen? Habt ihr da Ideen? Marketingmäßig, wie auch immer?
Also bei uns gibt es da ein wenig Ideen, muss ich sagen, und das ist seit 30 Jahren dasselbe Thema. Seit 30 Jahren haben wir, die Pferdezahl ist immer viel, viel mehr größer worden und es waren immer zu wenig Schmiede. Und das ist tatsächlich 30 Jahre gleichbleibend weiter so gelaufen, ja. Momentan ist bei uns so, dass wir einen Schwung junge Schmiede haben, die da auch motiviert sind und da Spaß dran haben, ja. Aber von der Berufsgruppe her wüsste ich jetzt nicht, dass da besonders viel gemacht wird oder angeworben wird, ja. Also für viele ist das halt ein harter Beruf und den wollen viele gar nicht weitergeben, ja. Ich persönlich habe das ganz anders gemacht. Ich habe zwei Jungs und vermittelt das denen natürlich nur im Allerbesten. Und die sehen das auch so, dass das einfach ein faszinierender Beruf ist. Mit einer, also ihr lebt das mit einer wahnsinnigen Begeisterung und einer Leichtigkeit, dass die eigentlich da sehen, das ist einfach Wahnsinn, wie schön das ist, den Alltag zu meistern. Dass ich nie in dem Sinn arbeiten bin, sondern ich bin immer Pferde beschlagen. Also meine Jungs kennen mich nicht arbeitend. Die wissen immer, Papa ist Pferde beschlagen. Und das macht es natürlich, sage ich mal, glaube ich, schon oftmals aus, dass diese Berufe schlecht verkauft werden. Dass da einer sagt, das ist so hart und der Rücken geht kaputt und man macht sich kaputt. Und das stimmt überhaupt nicht.
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Was machst du, damit du so fit bist, wie du jetzt hier vor mir sitzt? Du siehst ja aus wie ein Modellathlet. Du siehst aus, als wenn du gerade aus dem Fitnessstudio kommen würdest und das regelmäßig machst. Wie hältst du dich gesund, damit der Rücken eben heil bleibt, die Pferde nicht auf die Füße treten, etc. pp. Es gibt ja immer wieder Unfälle, man hört,
ja, genau.
Der Schmied kann nicht mehr arbeiten, weil er einen Unfall hatte.
Ja, also ich denke, das Wichtigste ist, dass man Pferdemann ist, dass man versucht zu denken wie die Pferde, dann kannst du die meisten Unfälle vermeiden. Also sprich, wenn sie mal erschrecken würden oder wenn sie, bevor sie wegziehen, dass man es merkt, das Ranfühlen an die Pferde, diese Liebe zu den Tieren, dieses A und O. Und dann natürlich der eigene Körper, die Genetik spielt schon ein bisschen eine Rolle. Ich behaupte es mal, da habe ich eine ziemlich gute. Also ich habe die ersten 20 Jahre gar nichts gemacht, außer beschlagen und zwar viel beschlagen, dass man das einfach trainiert hat und die Kundschaft war da, die Pferde waren da und ich wollte es einfach tun und will es immer noch tun. Ich werde da nicht müde, aber vor 10 Jahren habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich was dafür tun, damit das auch so hält. Weil ich sage immer, was bringt es dir, wenn du beschlagen kannst, endlich, und dann kannst du nicht mehr. Und deswegen habe ich dann vor 10 Jahren dann ganz viel mit Pilates angefangen. Also ich habe dann meine Jungs, die sind jetzt 15, mit denen ich viel Sport gemacht. Also wir gehen laufen, wir gehen ins Pilates, wir machen unheimlich viel Karate. Also das ist wieder was für Körper, Geist und Seele, dass einfach die Knochen bewegt werden. Dass du in eine andere Richtung dich bewegst, wie eben vorwärts, abwärts und nur nach unten. Und das ist das A und O, dass man. Und natürlich die Psyche selber, ja, dass man das Selbstwert und dass das eigentlich alles auch trainiert wird. Ja, weil viele schon in dieses andere Muster reinfallen, dass man sagt, das ist alles zu hart und alles zu, keiner ist dankbar und bla bla bla. Und das stimmt halt einfach in dem Sport überhaupt nicht. Jeder ist froh, wenn man kommt, jeder freut sich, wenn der Speed kommt, jeder ist glücklich, wenn man den Pferde eine nette, gute Stunde macht. Und darum muss man da einfach auf sich schauen, dass man dann sagt, okay, ich gucke, dass ich da fit bleibe. Und das ist das A und O. Gesunde Ernährung natürlich, ja. Ich trinke keinen Alkohol. Ich versuche mich nicht zu überfressen. Weil wenn der Kessel größer wird, wird das auch alles schwieriger. Ja. Und so bin ich einfach immer wirklich topfit und hochmotiviert und kann für die Pferde eine Hilfe sein. Weil wenn ich loshumpel, dann kann ich die Pferde nicht unterstützen. Und dafür, das ist das Allerwichtigste. Ja.
Und wenn du auf deine Söhne guckst, Zwillinge, 15 Jahre alt, beide sind schon mit einer Schmiedeschürze ausgestattet. Wie würdest du ihnen den Weg ebnen? Was würdest du sagen, Jungs, macht mal diesen Schritt, jenen Schritt, dann den dritten Schritt. Wie sieht das Programm aus, was du so im Kopf hast für deine Söhne, damit sie vielleicht die später mal ablösen als Schmied?
Das Programm läuft schon seit 15 Jahren. Die sehen jeden Tag einen total motivierten Papa, der in der Früh aufsteht, hochmotiviert, zu Hause die Pferdchen macht, loszieht, dann einen super schönen Tag hat und abends auch gut heimkommt. Ich komme nach dem Pferdebeschlag einfach heim, bin lustig motiviert und die Stütze für sie. Also ich komme mit heim und sage, wow, mir tut's Kreuzweh. Ich hatte heute nur dumme Pferde. Sondern das war ich einfach immer alles gut. Ja, dann sehen die das schon, die lebt es denen vor. Die sehen, dass es stimmt. Da spiele ich denen nichts vor. Und die reiten, wir haben die Pferde zu Hause, die sind Pferdejungs sozusagen, die können damit umgehen, die dürfen damit umgehen. Und natürlich verkaufe ich denen ja auch den Hufbeschlag, weil ansonsten kommt ein anderer und grätscht mir rein und sagt, Polizist ist doch viel besser. Und dann glauben die das denen ja auch und vergessen den Hufbeschlag. Ja. Und darum fahren die mit mir mit, spielen das Ganze, wir machen das echt spielerisch, beschlagen mit mir mit, wenn sie Zeit und Lust haben. Beschlagen zu Hause mit, werden jetzt erstmal wahrscheinlich einen anderen Beruf erlernen, weil sie mit 16 dann auch zu jung sind, meiner Meinung nach, um das voll zu starten. Und dann können die mit mir neben zu mitfahren und einfach da, ich sage es mal, einfach reinwachsen. Und wenn dann die Liebe und Begeisterung genauso kommt, dann wird das super, dann dürfen sie da mitmachen, dann dürfen sie Pferde beschlagen. Ja? Aber wenn diese Begeisterung und die Liebe nicht so reift, dann haben sie es hoffentlich woanders. Dann dürfen sie das ausleben. Ja.
Ja, es fasziniert, dich zu beobachten, zu sehen, wie du ja diese Motivation an die nächste Generation weitergibst. Ich drücke sehr, sehr die Daumen, dass das alles so wird, wie man es sich als Eltern wünscht. Da hat man auch unbedingt Einfluss. Das weiß ich selber aus der Erfahrung mit 3 Kindern. Jetzt ein Blick auf die Gegenwart. Wenn du heute die Community siehst, in der du beschlägst, die Menschen, die mit Pferden zu tun haben. Was sind da die Dinge, die dich beeindrucken? Und wo sagst du, Mensch, da glaube ich, ist es so, dass da noch Luft nach oben ist?
Also beeindruckend wird mir wirklich immer, dass wir gerade im Hufbeschlag ein super Team sind. Wir sind sagenhaft gut vernetzt. Ich habe unheimlich viele Freunde, mehr oder weniger auf der ganzen Welt, mit denen die man kennt, die alle so viel Spaß und Freude an den Pferden haben und an ihrem Beruf haben, hochmotiviert sind und eben alle miteinander am Strang ziehen. Jeden, wo du anrufst, ist sofort dabei und sagt, ja klar, das habe ich schon mal gehabt, mach das mal so, probier das so, ich schicke dir Fotos. Ja, das ist was, wo ich sage, kein Neid. Das ist einfach gigantisch und alle ticken im Sinne der Pferde. Lauter begeisterte Pferdeleute. Ja. Was ein bisschen runterhängt zum Schluss zu, sage ich mal, wenn dann der Körper ein bisschen nachlässt, dann ist eher das, also wie ich sage, jetzt kann man endlich beschlagen, jetzt kannst du nicht mehr beschlagen, dass man dann guckt, dass man fit bleibt. Dass man eben nicht sagt, okay, jetzt bist du 50 Jahre alt und jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt tun dir die Knochen weh und dann kommt der Frust. Und da müssen wir ein bisschen vielleicht immer dran arbeiten, auch wieder untereinander in diesem Team, in der ganzen Vernetzung, dass man schaut, man muss fit bleiben, damit man dann das Wissen weitergeben kann und auch, dass wir gute Schmiede weiterhin haben. Weil das haben wir.
Wenn man jetzt von den Schmieden mal wegdenkt, du bist ja viel in Reitstellen, in Turnierstellen, in Zuchtbetrieben. Was fällt dir da auf? Was fällt dir positiv auf? Und wo siehst du Schwächen in unserem heutigen System?
Also positiv fällt mir auf jeden Fall auf, dass wirklich so viele diese Tiere so vergöttern und damit alles Mögliche machen. Und da bleibt die Reiterei oft ein bisschen, liegen, fällt ein bisschen runter. Also viele bei uns, die machen, die reiten nicht mehr so viel. Da denken wir mal, okay, aber dann haben sie es halt zum Spaß. Dann gehen sie damit spazieren, die Pferde sind für die Menschen da, die versorgen die gut, die reden mit denen. Viele reiten sie natürlich auch. Das find ich jetzt eher das Nettere, dass man mit dem Pferd einfach, dass man die mehr nutzt sozusagen. Ja? Der Umgang, der ist durch die Bahn, also wirklich immer, muss man sagen, einfach gut. Weil die alle ihre Pferde so lieben. Die investieren so viel Zeit, Geld und Liebe, sage ich immer. Dass es einfach schön zu beobachten ist. Ja? Und vom dass es in eine falsche Richtung geht, muss ich sagen, würde ich auf gar keinen Fall sagen, in den Bereichen bei uns. Weil keiner mit den Pferden Ärger haben will. Ja? Also ich finde, das geht schon alles sehr, sehr, sehr in eine gute Richtung.
Wunderbar, das ist ein tolles Statement. Ja. Aber ich will dich nicht mit diesem Statement jetzt entlassen, sondern mal sagen, wo siehst du unseren Sport? Wo siehst du die Entwicklung mit Pferden in 10 Jahren?
Oh, die Entwicklung mit Pferden in 10 Jahren. Ich denke, wir werden nicht mehr so viele Pferde haben wie jetzt. Der Reitsport wird leider zu teuer werden für den ganz großen Breitensport. Ich denke, da werden wohl ein paar rausfallen. Die ganze politische Lage, die ist für mich nicht einschätzbar. Und ich glaube, für die wenigsten können die Lage einschätzen. Aber das wird sich halt um eine gewisse Zahl reduzieren. Manche sagen 30%, das ist bestimmt viel, aber wahrscheinlich auch möglich. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es weniger wird, ja. Aber die Begeisterung wird trotzdem riesengroß bleiben. Es gibt dann halt eine Veränderung. Vielleicht kann man dann Pferde miteinander haben, vielleicht kann man wieder sich mehr, keine Ahnung, Pflegepferde kaufen. Vielleicht kommt irgendwo wieder die große Reitschule, dass es die Reitschule wieder gibt, wo man reiten lernen kann und dann auch einmal die Woche hingeht. Das ist ja leider komplett weggefallen, wenn ich mir denke, in meiner Jugend ohne den Reitclub, wo ich Schulpferde hatte und einmal die Woche für 12 Mark reiten lernen konnte, wäre ich vielleicht gerade dazukommen. Hätte es keine Möglichkeit geben. Das fehlt ja heute total bei uns, diese Reitschulen. Ja? Und vielleicht kommt das sogar wieder und dass dann doch mehr Jugendliche wieder zum Reiten kommen.
Finde ich sehr gut. Also das ist toll, dass du das sagst. Wir können es als Schlusswort mal so stehen lassen. In Richtung Reitschule sollten wir uns weiterentwickeln, damit wir die nächste Generation bekommen, die dann wieder die Pferde so liebt, wie du sie. Ja. Hast du einen Menschen im Kopf oder im Herzen? Einen Menschen, ein Mann, eine Frau, eine Person, die du mir empfiehlst, damit ich mit dieser Person auch mal einen Podcast mache?
Oh. Das ist eine gute Frage, auf die schnelle, die Dodo.
Warum Dodo?
Unsere Dodo.
Ja.
Die Dodo, die hat es im Herzen. Die Dodo ist dermaßen ein begeisterter und liebevoller Pferdemensch und überhaupt Mensch, dass sie sagt, das ist sowas von beeindruckend. Das finde ich, die finde ich super.
Dodo Eichinger?
Ja.
Im Stall Meggle,
ja.
Die du immer erlebst, weil sie hier die Betriebsleitung hat und wirklich zu jedem Pferd, ich habe es heute beobachtet, eine ganz spezielle Beziehung hat, ein ganz tolles Gefühl zu jedem Pferd hat. Ja. Sie tickt wie ein Pferd, würde man fast sagen. Sie kann sich in die Pferdeseele versetzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch unseren Podcast-Hörern mitgeben sollen. Ja. Ich glaube, nicht die Pferde vermenschlichen, sondern genau. Den anderen, wie ich andersrum gehen, sich eher verpferdlichen. Ich glaube, das lebt sie sehr gut vor. Wir haben einen Podcast mit ihr machen.
Ja, super. Das würde mich freuen.
Ich bedanke mich.
Ich sage auch vielen Dank, Christoph.
Alles, alles Gute.
Danke,
gleichfalls. Freude, einen freudigen Menschen zu sehen, der so viel Freude an Pferden hat.
Das stimmt.
Kannst du dir ein Leben Dankeschön. Ohne Pferde vorstellen?
Nein, das habe ich entschieden. Nein, ich würde immer mit Pferden machen, sage ich immer.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.